Das Erste und Wichtigste, was ich im Leben tue, ist, wenn du diesen Satz zu Ende schreiben müsstest, wie würde er enden? Vielleicht denkst du, ist Essen. Ohne Nahrung kann man vielleicht ein paar Wochen überleben. Vielleicht an Trinken. Ohne Trinken geht das vielleicht ein paar Tage gut. Internet. Ohne Internet geht das ein paar Stunden gut. Luft. Ohne Luft, genau als Sauerstoff, da ist schon nach ein paar Minuten mein Leben in Gefahr. Also, das Erste und Wichtigste aus körperlicher Sicht ist, dass ich atme, dass ich Luft habe, dass ich Sauerstoff habe. Das hat eine geistliche Entsprechung. Gebet, Atem der Seele. Gebet, Atem der Seele. In 1. Timotheus 2, Vers 1 heißt es, das Erste und Wichtigste, wozu ich euch auffordere, ist das Gebet. Eine gläubige junge Mutter hatte 4 Kinder. Sie war innerlich schwach und auch ihre körperlichen Kräfte waren doch schon ganz schön aufgebraucht, tagtäglich sehr strapaziert. Oben im Haus gab es ein kleines Zimmer, da lag ihre Schwiegermutter im Bett. Sie war krank und alt und konnte auch nichts mehr tun. Ja, warum lag diese alte Frau nun eigentlich in dem Zimmerchen? Die junge Frau hatte viel Arbeit, um ihre Kinder und ihren Mann zu versorgen. Sie war oft so sehr erschöpft. Und einmal kam sie oben an die Zimmertür und hörte eine Stimme, die sagte, »Herr, bitte hilf doch meiner Schwiegertochter, sie ist so schwach und so hat so viel zu tun. Bitte gib ihr doch die Kraft, die sie braucht.« Da wusste die Frau, warum die Oma noch lebte. Sie lebte, um zu beten. Ich weiß nicht, wie euch das geht, liebe Geschwister, aber ich muss bekennen, ich bete eigentlich viel zu wenig. Denken wir nicht oft so, ich muss dies und jenes tun? Und welche Rolle spielt dann das Gebet? Unsere Welt ist in dieser Situation, wenn man die Corona-Zeit denkt, an die Bilder, die man teilweise sieht von den Intensivstationen, Menschen, die haben Schwierigkeiten mit dem Atem. Die brauchen Sauerstoff, die Sauerstoffmaske, Sauerstoffzelt. Unsere Welt ist in einer Situation der geistlichen Atemnot. Die Menschheit erstickt an Gebetslosigkeit. Warum? Weil wir uns immer mehr abkoppeln von dem Schöpfer. Deswegen geht uns immer mehr die Luft aus. Eigentlich ist das Gebet ein menschliches Urbedürfnis. Es ist in uns hineingelegt. Es ist wie ein Urinstinkt unserer Seele. Menschsein heißt atmen. Menschsein heißt aber auch beten. Ein einfacher Bauer war in einer Stadt eingeladen zu einem noblen Bankett und er schaute sich die Schlacht am kalten Buffet aus der Entfernung an. Doch irgendwann hat er sich hinten angestellt und hat sich auch was geholt. Er hat sich dann an einen Tisch gesetzt und sprach still sein Dankgebet. Da war dann ein Tischnachbar, der ihn angeschaut hat und still lächelnd sagte er, seid ihr alle noch auf dem Land so altmodisch und betet? Und dann hat der Bauer gesagt, nein, nein, nicht alle. ich habe noch 40 Säue und über 100 Ferkel und die fressen auch alle, ohne Gott vorher Danke zu sagen. Wer Mensch sein will, der dankt Gott für seine Gaben. Unsere Seele braucht frische Luft, braucht das Gebet, braucht die Ausrichtung auf den himmlischen Vater. Nun ist es ja so, ist das Leben oft stressig. Manchmal laufen wir auch am Limit. Vielleicht fühlst du dich gerade in deiner momentanen Situation, in der du bist, wie ein Langstreckenläufer. Ohne richtig zu atmen, hast du ein Problem beim Laufen. Du bekommst Seitenstechen, bekommst Atemnot. Das Gebet ist das, was deiner Seele den nötigen Sauerstoff gibt. So kannst du mit allem besser umgehen und tragen, was das Leben so mit sich bringt. Nun ist es so, dass wir uns angewöhnt haben, in Zeiten, wo wir in uns einen Mangel, eine Leere spüren, nach irgendwelchen Dingen greifen, die unsere seelische Atemnot ein bisschen lindern. Wenn wir besorgt, gestresst sind, wenn wir uns leer, allein oder traurig fühlen, wenn wir irgendeinen seelischen Mangel erleben, dann greifen wir nach Dingen, die uns helfen sollen. Zum Beispiel die Fernbedienung, das Handy oder Schokolade. Das kannst du gerne noch weiter fortsetzen. Wir greifen nach Ablenkung, Lärm, um diese Leere auszufüllen. Nach was greifst du? Was ist deine Ersatzluft, um das Leben etwas erträglicher zu machen? Was würde passieren, wenn ich zuerst nach Gott greife, als zur Fernbedienung, zum Handy oder zur Schokolade? Gebet beginnt nicht da, wo wir zusammensitzen, um die Hände zu falten. Gebet durchwebt jeden, ja alle Lebensbereiche. Gebet ist eine Grundhaltung, mit der wir uns jederzeit auf unseren himmlischen Vater ausrichten. So wie es Jesus tat. Er ist uns ein Vorbild. So wie es uns nicht einfallen würde, aufhören zu atmen, so sollen wir nicht aufhören zu beten. Es ist unsere wichtigste Aufgabe, zu danken, bitten und flehen. Danken, bitten und flehen. Das heißt, Gebet hat ganz viele Gesichter. Wir haben das vorhin auch in der Lesung gehört. Diese Liste könnte man noch ergänzen, singen. Heute in Corona-Zeiten würde man dann eher von Summen reden. Loben und preisen, hören, kämpfen, ringen um etwas, klagen, proklamieren. Wir meinen häufig, Gebet sei wie eine Einkaufsliste, die wir entsprechend abarbeiten müssen. Gebet ist viel mehr, als unsere Anliegen bei ihm zu deponieren. Der himmlische Vater liebt dich. Er möchte dich hören. Er möchte in Austausch mit dir kommen, mit dir kommunizieren, dich mit ihm zu verbinden. Das ist der Sinn des Gebetes. Diese Beziehung solltest du von deiner Seite her ausleben. Also das Gebet ist ein menschliches Bedürfnis, Urbedürfnis. Und erst durch das Gebet wird der Mensch zum Menschen. Gebet ist die Kommunikation, die uns mit dem himmlischen Vater verbindet. Die Grundlage dazu legte Jesus Christus, als er am Kreuz für uns starb und damit alle Hindernisse aus dem Weg räumte, die uns von Gott trennen. Sünde, Schuld, schlechtes Gewissen. Wir können Jesus um seinen Heiligen Geist bitten. Es ist der Geist des Gebets, der heiße Draht zu Gott. Er führt uns in ein erfüllendes Gebetsleben. So lernen wir beten wie atmen. Hört nie auf zu bitten. Zwei Stellen seien hier stellvertretend genannt. Epheser 6, Vers 18. Hört nie auf zu bitten und zu beten. Und 1. Thessalonicher 5, Vers 17. Hört niemals auf zu beten. Warum? Aufhören zu beten ist wie aufhören zu atmen. Interessant ist die neue Genfer Übersetzung. Die übersetzt 1. Timotheus 2, 1 wie folgt. Das Erste und Wichtigste, wozu ich, Achtung, die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Also, sorge vor allem und zuerst dafür, dass die Gemeinde, die Bibelgemeinde, nicht aufhört zu beten. Das ist mein Wunsch. Warum? Dann werden wir beschenkt mit dem Segen Gottes. Ich wünsche mir, dass die Bibelgemeinde nicht aufhört zu beten. Und nach dem Amen ist nicht Schluss, sondern bete weiter. Lass das Gebet das Erste und Wichtigste sein. Das Erste und Wichtigste ist das Gebet. Kannst du das unterschreiben? Das Erste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet für alle Menschen. Also nicht nur für mich, für die Gemeinde, sondern auch für die Menschen in meinem Umfeld, in meiner Nachbarschaft. Aber auch beten für die Regierung. Vers 2 sagt uns warum. Damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. Ein Pastor in Arizona hat seine Gemeinde aufgefordert, aus dem Telefonbuch wahllos 80 Namen herauszuschreiben und für die Menschen 3 Monate intensiv zu beten. Und dann hat er ihnen gesagt, jetzt sucht bitte noch 80 Namen raus und schreibt sie auf eine zweite Liste und für diese Menschen betet ihr nicht. Und die Gemeinde hat dann 3 Monate gebetet und nach dieser Zeit haben sie die 160 Personen angerufen und gefragt, ob sie damit einverstanden seien, dass sie vorbeikommen und mit ihnen beten. Und jetzt kommt das Ergebnis. Das Erstaunliche war, dass von der Liste 2, wo nicht gebetet wurde, eine Person zugesagt hat. Von der anderen Liste, der Liste 1, wo 3 Monate lang gebetet worden ist, da haben 69 Leute gesagt, ja bitte, kommt vorbei und betet für mich. Und 45 Menschen waren offen für ein persönliches Gespräch. Zufall? Nein. Das Gebet war hier der entscheidende Faktor dafür, dass andere Menschen sich öffneten, dass sie eine Sauerstoffmaske bekamen. Unsere Gebete sind Sauerstoffmasken für Menschen, die lange zu wenig Luft bekommen haben. Unsere Gebete wecken Sehnsucht nach frischer Luft. Wir leben in einer gebetsarmen Welt. Die Menschheit ist unterversorgt mit geistlichem Sauerstoff. Es ist wichtig zu lernen, die Hauptsache wieder zur Hauptsache zu machen. Wer wenig betet, ist vergleichbar mit jemand, der wenig atmet. Ob jemand lebt, sieht man daran, ob er atmet. Ob die Beziehung zu Gott lebt, sieht man daran, wie er betet. Wichtig ist, dass wir dieses einfache Rezept, das Paulus hier gibt, auch im Alltag im Hinterkopf haben. Und üben, üben, üben. Es ist wie bei einem Konzertpianisten, der hat gesagt, wenn ich einen Tag nicht übe, dann merke ich das. Wenn ich zwei Tage nicht übe, dann merken es meine Freunde. Wenn ich drei Tage nicht übe, dann merkt das das Publikum. Das kann ich übertragen auf das Gebet. Wenn ich einen Tag nicht bete, merkt das Gott. Wenn ich zwei Tage nicht bete, dann merke ich das irgendwie. Wenn ich drei Tage nicht bete, dann merkt es mein Umfeld. Martin Luther hat gesagt, das Handwerk des Christen ist das Gebet. Und Paulus sagt, das ist das Erste, wozu ich auffordere, beten. Also Gebet, Atem der Seele, Gebet, das Erste und Wichtigste. Und das wünsche ich dir und mir auch, dass das wirklich der Fall ist. Nach dem Amen bete bitte weiter, weil Beten ist der Atem der Seele. Amen.
Einer Seite. Peter hat uns ja gerade schon recht deutlich gemacht, was die Relevanz des Gebetes ist und worin diese Relevanz besteht. Und ich möchte unseren Blick auch noch einmal lenken auf die Verse, die wir in 1. Timotheus 2 lesen. Und ich hoffe, ihr habt alle eure Bibel zur Hand, dass ihr mitlesen könnt, denn ich habe heute bewusst keine Präsentation vorbereitet, zumal es sich ja auch um eine Kurzpredigt handelt. Ich möchte unseren Blick in besonderer Weise lenken auf die ersten Verse und lese sie noch einmal. Paulus spricht hier, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitte und Danksagung darbringe für alle Menschen, für Könige und für alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Ich möchte es erst einmal hierbei bewenden lassen und möchte unseren Blick in besonderer Weise auf den zweiten Vers lenken, in dem es ja heißt, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Man könnte ja jetzt geneigt sein zu meinen, wenn ich bete, dann ist das die Konsequenz daraus. Ein ruhiges, ein stilles Leben. Und ich wäre geneigt zu sagen, dass unsere Vorstellung darüber, was ein ruhiges und stilles Leben wohl sein könnte, dass die wahrscheinlich sehr unterschiedlich sind. Und ich unterstelle einmal, dass die Gefahr, dass wir unter einem ruhigen und stillen Leben das uns vorstellen, was in der Gesellschaft als ruhiges und stilles Leben verstanden wird, dass das durchaus deckungsgleich ist. Die Frage ist aber, ist das, was hier Paulus mit ruhigem und stillen Leben meint, wirklich identisch damit? Verbirgt sich hinter einem ruhigen und stillen Leben ein Leben in Wohlstand, in dem wir uns genüsslich zurücklegen im Garten unseres Reihenhauses, vielleicht mit einem Fläschchen Bier in der Hand, in dem wir es uns gut gehen lassen, in dem wir sagen, materiell gebricht ist mir eigentlich an nichts. Ist das die Ruhe, ist das die Stille, von der Paulus hier spricht? Sind das die Ruhe und die Stille, die Gott uns verheißt? Und ich denke, wir müssen davon ausgehen, dass dem nicht so ist. Es geht dem Herrn nicht um irgendeine bürgerliche Form von Ruhe und von Stille, sondern es geht hier um etwas anderes. Ruhe und Stille, das möchte der Herr wohl so verstanden wissen, dass es hier darum geht, dass ich zum einen so auf den Herrn ausgerichtet bin, dass ich keine äußeren Störungen in meinem Glaubensleben zulasse, gleichzeitig aber auch, dass ich keine inneren Störungen in meinem Glaubensleben zulasse. Wir müssen uns einmal vergegenwärtigen, in welcher Zeit Paulus diese Worte schreibt. Er sagt es in einer Zeit, in der die Christen eine Minderheit sind in der Gesellschaft. Und er sagt es in einer Zeit, in der die Mächtigen dieser Welt den Christen alles andere als wohlgesonnen sind, sondern in einer Zeit, in der die Gotteskinder verfolgt werden, in der es sie auch durchaus ihr Leben kosten kann, wenn sie sich zu ihrem Herrn und Heiland bekennen. Und dementsprechend müssen wir davon ausgehen, dass es hier nicht um die Flasche Bier und den Reihenhausgarten geht, sondern dass es hier um etwas anderes geht, nämlich, dass es darum geht, dass man hier seinen Glauben überhaupt leben kann, ohne gleich das Messer am Halse zu wissen oder ohne gleich die Kalaschnikow in seinem Rücken zu wissen. Das Ganze hat durchaus auch eine Analogie im Alten Testament. Ich verweise auf Jeremia 29, Vers 7. Da lesen wir auch ein sehr wohlklingendes Wort. Da heißt es nämlich wie folgt. Es geht hier um die babylonische Gefangenschaft. Und dort lässt der Herr durch Jeremia Folgendes sagen. Sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet auch ihr Frieden haben. Hier ist es vielleicht noch einmal wichtig, dass wir uns vergegenwärtigen, was der Herr hier eigentlich durch den Mund des Propheten Jeremia sagt. Den Frieden der Stadt, in die ich, der Herr, euch weggeführt habe. Wenn wir das Ganze rein historisch betrachten, dann sehen wir, ja natürlich, König Nebukadnezar, das babylonische Heer, fallen ein in Jerusalem und führen den König, sein Gefolge und einen großen Teil des Volkes gefangen weg. Rein historisch kann man das unter ferner Liefen abhandeln. Aber wenn wir es mit den geistlichen Augen betrachten, dann müssen wir sagen, nein, es ist hier nicht irgendeine Randnotiz der Geschichte, sondern hier hat der Herr gesprochen. Und der Herr hat Gericht geübt an seinem Volk und hat gesagt, weil ihr in allen Sünden lebt und weil ihr den Weg mit mir verlassen habt, deswegen geht dieses Gericht über euch einher. Aber auch in diesem Gericht, und das ist wichtig, lässt der Herr wieder seine Gnade erscheinen. Und auch in diesem Gericht rüstet der Herr sein Volk zu und sagt, betet. Warum? Betet, damit ihr in dieser Stadt Frieden haben werdet. Damit ihr in dieser Stadt in Frieden leben könnt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn wir müssen uns einmal vorstellen, wie es weitergeht. In 1. Timotheus 2 heißt es ja dann ab Vers 3, also ich lese nochmal Vers 2 vor, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit, denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter. Das Problem bei Paulus ist ja immer, dass er sehr lange Sätze schreibt. Und man könnte jetzt geneigt sein zu sagen, dass ich ein ruhiges und stilles Leben führe, das ist gut und angenehm vor Gott. Aber es geht ja noch weiter. Der Satz endet hier nicht. Schauen wir auf Vers 4. Dort heißt es nämlich, dieser Gott und Retter will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und hier endet der Satz. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und wenn wir das jetzt in diesem Zusammenhang lesen, dann müssen wir sagen, so ein ruhiges und stilles Leben bedeutet nicht, dass ich mich bequem in meinem Reihenhausgarten mit der Flasche Bier zurücklehne in meinem Lehnstuhl und sage, wunderbar, ich habe alles, was brauche ich mehr? Sondern es geht darum, dass ich eine Grundlage habe, um zu sagen, jawohl, wir leben in Frieden, ich muss also nicht fürchten, dass hier irgendwelche marodierenden Banden über mich herfallen und mich hier hinschlachten, sondern ich habe eine gute Grundlage, um anderen Menschen das Wort Gottes weiterzusagen. Denn das ist der Grund, weshalb wir Ruhe und Stille genießen dürfen. Nicht, um uns selber an uns zu ergötzen und unseren Wohlstand hier zu genießen, sondern Ziel des Ganzen ist, dass wir dem Herrn dienen, indem wir andere Menschen zur Umkehr rufen und sagen, Leute, es geht um Jesus Christus, es geht um eure Ewigkeit. Und das ist etwas, was mir so wichtig geworden ist, denn ich erinnere mich, in der Matthäusgemeinde, da wurden, als ich jung im Glauben war, hin und wieder Missionare eingeladen, die dann Gottesdienste gestaltet haben oder die dann auch mal abends Vorträge gehalten haben. Und es ist interessant, immer wenn aus dem ehemaligen kommunistischen Ostblock Geschwister da waren, dass die berichteten, also wir waren ganz überrascht, als wir hörten, dass ihr für uns betet, weil wir verfolgt wurden, weil wir Bedrängnis erlitten. Wir waren nämlich immer der Meinung, wir müssen für euch beten, weil es euch so gut geht, dass ihr euch in eurem Wohlstand verliert und dass ihr gar nicht mehr vor Augen habt, worum es eigentlich geht, nämlich um die Nachfolge, dass es darum geht, Menschen für Christus zu gewinnen. Und das hat mich damals erschüttert, weil ich dachte, was will das bedeuten? Aber genau darum geht es. Wenn der Herr uns Ruhe und Frieden schenkt, dann ist das nicht, dass ich sagen kann, und nun, meine liebe Seele, hast du Ruhe und kannst dich weiden und kannst es dir gut gehen lassen. Nein, sondern Ziel des Ganzen ist, dass wir diesen Frieden, diese Ruhe, die wir momentan dank der Gnade Gottes genießen dürfen, dass wir das nutzen, um auf den Herrn hinzuweisen und um Menschen einzuladen zu ihm. Und was auch wichtig ist in diesem Zusammenhang, ist Folgendes. Ich denke, wir tun gut daran, ein offenes, ein öffentliches Bekenntnis zu haben. Es kommt mir manchmal so vor, dass es in unserer Zeit auch eine Gepflogenheit ist, möglicherweise auch eine bürgerliche Gepflogenheit, nicht mit der Tür ins Haus zu fallen und dass man sich lieber zurücknimmt und dass man sagt, ja gut, ich will mich hier schön brav und moralisch geben, aber mein Glauben, den muss ich ja nicht zu provokativ leben. Und ich glaube, wir müssen hier unterscheiden, was es auf sich hat zwischen, und da kommen wir wieder dazu, was man nämlich, oder in welcher Zeit Paulus diese Bibelstelle hier niederschrieb. Es geht nämlich nicht darum, dass wir einen öffentlichen Aufruhr anzetteln sollen. Das ist nämlich das, was damals die römischen Machthaber den Christen vorwarfen. Und was auch Denunzianten aus der Bevölkerung den Gotteskindern vorwarfen. Sie stiften Unruhe. Sie rufen zur Abkehr vom Kaiser auf. Sie haben ein Problem damit, dass wir unsere Götter anbeten. Sie haben ein Problem damit, dass wir den Staat an erste Stelle stellen. Und deswegen bezichtigte man die Christen, dass sie Aufrührer sind, dass sie eine Revolution starten wollen. Genau das ist aber nicht das, wozu der Herr uns aufruft. Der Herr ruft uns nicht dazu auf, hier irgendwie eine Revolution zu starten, im Sinne von, dass wir Unruhe schüren. Er fordert uns aber sehr wohl dazu auf, dass wir öffentlich für unseren Glauben eintreten. Und zwar zur Zeit und auch zur Unzeit. Dass wir also wirklich sagen, Jesus Christus ist gekommen, um die Welt, um Sünder zu erretten. Das ist der erste Punkt, der mir so wichtig war, dass wir darüber einmal nachdenken. Der zweite Punkt, den ich an diesen wenigen Versen so köstlich finde, ist ein einziges Wort, das uns insgesamt viermal begegnet in diesen Versen. Ich beziehe mich jetzt allerdings nur auf drei Stellen, und zwar auf die Stelle Vers 1, Vers 4 und Vers 6. Es heißt nämlich in Vers 1, ich ermahne euch, dass ihr Bitten, Gebete, Fürbitte, Danksagung darbringt für alle Menschen. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich hatte es vorhin bereits im Gebet angedeutet. Es ist ja so, natürlich fällt es uns leicht, Gutes zu tun und zu beten für Menschen, die uns wichtig sind, die wir lieben, die uns vielleicht sogar Gutes getan haben, weil wir sagen, ja, da fühle ich eine Verbindung. Aber der Herr sagt, stopp, du hast den Auftrag für alle Menschen zu beten. Jetzt kann man ja fragen, ja, wofür denn? Für materiellen Wohlstand oder worum geht es? Nein, es geht auch hier darum, und jetzt kommen wir zu Vers 4, was will Gott, also was ist sein größter Wunsch, dass allen Menschen geholfen wird. Dass sie gerettet werden, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass sie ihn erkennen. Und wie das Ganze geschehen kann, das beantwortet der Herr durch Paulus selbst in Vers 6. Es geht um Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Nun müssen wir hier auch eine Sache berücksichtigen. Es gibt ja manches Missverständnis zu Aussagen wie diesen. Jesus Christus hat sich als Lösegeld für alle gegeben. Es gibt ja zum Beispiel auch die Lehre der Allversöhnung als ein Beispiel, wo man also davon ausgeht, ach, es braucht keine Mission, es braucht keine Evangelisation, es braucht eigentlich gar nichts, denn Gott rettet ja eh alle Menschen. Aber so ist diese Bibelstelle nicht zu verstehen, genauso wie alle anderen, in denen es darum geht, dass Christus sich als Lösegeld für alle Menschen gegeben hat. Denn es bleibt ja dabei, Gottes Zorn lodert über alle Ungerechtigkeit und Sünde der Menschen. Und die Frage ist ja, ob ich dieses Lösegeld, das Christus für mich bezahlt hat, dieses Opfer, das er für mich gebracht hat, ob ich auch wirklich bereit bin, das im Glauben anzunehmen und zu sagen, Jesus Christus, du bist der Herr. Und dass ich erkenne, durch sein Wirken, dadurch, dass er mir durch sein Wort und durch das Wirken des Heiligen Geistes meine Schuld offenbart, dass ich nichts zu meiner eigenen Rettung beitragen kann. Sondern dass ich ganz und gar auf ihn und auf sein Opfer angewiesen bin. Und das ist der zweite Punkt, der mir so wichtig ist und den ich hier auch so köstlich finde. Wir sollen, vielleicht dürfen wir es auch positiv formulieren, wir dürfen für alle Menschen bitten. Warum? Weil der Herr nicht will, dass wir sagen, und das ist wieder die Analogie zu meinem ersten Punkt, ich lehne mich zurück und sage, ach, ich bin gerettet, was will ich mehr? Nein, sondern der Herr will, dass wir sagen, gut, Herr Jesus Christus, du hast mich gerettet und jetzt ist dein Wunsch, dass ich das auch anderen Menschen weitergebe. Dass ich auch andere Menschen einlade zu dir und sage, kehr um zu Jesus, kehr um zu Christus. Denn der Herr will, dass allen Menschen gerettet werden. Das ist sein größter Wunsch. Und um das möglich zu machen, gab er Christus als Lösegeld für uns alle. Amen.
Ja, guten Morgen. Jetzt waren meine beiden Vorredner natürlich ein bisschen länger dabei. Eigentlich haben wir 10 Minuten abgesprochen. Es gibt ja Leute, die hören einen Podcast und stellen dann auf 4-fache Geschwindigkeit und hören sich dann einen Vortrag an. Das mache ich jetzt nicht. Kann ich auch gar nicht. Ja. Ich hatte einmal ein interessantes Gespräch mit einem ehemaligen Mitstudenten. Ich lernte ihn in einem Deutschseminar in Oldenburg kennen und habe ihn als sehr reflektierten Menschen kennengelernt. Man hat ihm angemerkt, dass er arabische Wurzeln hat. Die Jahre vergingen und eines Tages lernte ich ihn als Mitfahrer kennen. Das waren wir beide an dem Tag. Wir hatten denselben Weg und hatten über ein Internetportal Kontakt zu einem Fahrer aufgesucht, der für kleines Geld andere mitnahm. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, BlaBlaCar heißt das. Also wenn man da auch drin reden kann, ne? Deswegen schnacken und fahren, BlaBlaCar. Nun war das natürlich ein besonderes Ereignis, ihn nach so vielen Jahren hinter seinem dichten Bart wiederzuerkennen. Am Anfang unterhielten wir uns alle drei. Doch nach und nach hielt sich der Fahrer aus dem Gespräch heraus. Wir merkten schnell, also Yusuf und ich, dass wir religiös waren. Ich habe den Namen jetzt einmal geändert in Yusuf. Er bekennender Moslem, ich bekennender Christ. Er stellte sich heraus, dass er nach seiner Zeit in Oldenburg ein erneutes Studium angefangen hatte. Aber in Medina, in Saudi-Arabien, in einer Stadt, die im Islam nach Mekka als zweitheiligste gilt. Ich meine, es war Rechtswissenschaft oder islamisches Recht, was er dort studierte. Jedenfalls war er zu Besuch in Deutschland, um seine Familie zu besuchen. Yusuf meinte, dass es eher selten ist, dass einen Christen zu treffen, der seinen Glauben wirklich ernst nimmt und danach lebt. Doch nach einer Weile ging das Gespräch durch ihn über ein Thema, frei nach dem Motto, wer hat den wahren Glauben? Ich erzählte ihm von meinem Glauben und er kam auf die Gebetshaltung der Christen zu sprechen und dass man doch wie Abraham, also für ihn Ibrahim, so wird er im Koran genannt, auf den Knien beten müsse. Yusuf meinte, in der für ihn falschen Gebetshaltung, also sitzend, die Hände faltend, würde man ehrlos beten und würde man tief glauben, müsse man das von außen sehen können. Und damit hatte Yusuf einen Punkt angesprochen, der mich immer wieder beschäftigte, aber in anderer Weise. Und damit komme ich zu dem Vers aus unserem Abschnitt, der mir ins Auge gesprungen ist bei der Vorbereitung, nämlich Vers 8. Ich lese noch einmal vor. So will ich nun, dass die Männer beten von allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Immer mal wieder kam der Gedanke auf, dass wenn ich den Vers las, es ja eigentlich so sein sollte, dass man seine Hände in irgendeiner Weise hochheben müsste. Was eigentlich nicht so ganz richtig ist, wenn man die Hände faltet und in den Schoß legt. Aber ist das wirklich so? Oder ist die Sache überhaupt wichtig, wie man betet? Um Antworten auf diese Frage zu bekommen, müssen wir uns in der Bibel auf die Suche machen. Also wir wollen jetzt ja nicht nur eine Stelle angucken, sondern auch auf den Gesamtzusammenhang in der Bibel gucken. Als gläubiger Moslem hat Yusuf natürlich in den Koran geschaut und ein gemeinsames Beispiel gefunden, das sowohl im Koran als auch in der Bibel steht. Ibrahim, so wie Abraham ja dort genannt wird, hat er genannt. Ihn sieht man vor allem kniend, das behauptete Yusuf jedenfalls. Und er fügte hinzu, dass alle Moslems kniend beten müssen. Logischerweise suchte er sich also so ein gemeinsames Beispiel für uns beide aus. Yusuf hatte recht, dass es in der Bibel Beispiele gibt, in denen man Gläubige knien sieht. Zum Beispiel Salomo, er hatte Gott einen Tempel gebaut, ließ ihn weihen, hielt vor dem Volk eine Rede und ging dann auf seine Knie, hob seine Arme und betete Gott an. Als Gott Sodom vernichten wollte, betete Abraham zu Gott, um die Strafe für die Stadt noch abzuwenden. Und hier stand Abraham beim Gebet. Wir merken also, dass der Abraham, der zwingend gekniet hat, stimmte gar nicht. Der hat auch gestanden und gebetet. Wir lesen auch mehrere Male im Neuen Testament, wie Jesus mit dem Vater sprach. An einer Stelle hob er einfach die Augen nach oben und dankte dem Vater für die Erhörung, dass er eben Lazarus von den Toten auferweckt hat. Oder als Gott dem Josua begegnete, als er und das Volk in Gilgal lagerten. Dort fiel er auf sein Angesicht und betete. Wenn wir jetzt der Frage nachgehen, wie man beten soll, müssen wir natürlich kurz über die Anweisung von Jesus auch reden, wie man das eben tun soll. Das hatten wir auch schon vorhin gehört. Ich lese es trotzdem noch einmal vor. Das steht in Matthäus 6, Vers 5 bis 8. Matthäus 6, die Verse 5 bis 8. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Und hiernach kommt dann das berühmte Vaterunser, was wir auch gehört haben und schon kennen. Ich denke, dir ist klar geworden, dass es nicht die Gebetshaltung gibt. Zumindest was das Äußere angeht. Es ist egal, ob du die Hände hebst oder die Hände faltest. Natürlich ist es sehr praktisch, dass wenn wir eine Gebetszeit haben, wie wir es vorhin hatten, in der Gemeinde, dass man dann eben aufsteht und man laut betet. Ne? Das konnte ich da jetzt nicht machen, weil der Michael da zu nah an mir dran war und dann diese Schutzwand, man macht sich ja tausend Gedanken wegen Corona, ne? Hätte ich nicht machen dürfen. Aber wenn Corona wieder vorbei ist, könnt ihr mal dran denken, ne? Man hat einfach praktische Zwecke, dass man dann besser gehört wird, wenn man aufsteht. Es geht also nicht um das Äußere, sondern um dein Inneres, um die Herzenseinstellung, deine Herzenshaltung. Ich lese den Vers noch einmal vor. Ich will nun, dass an allen Orten die Männer beten, indem sie heilige Hände erheben, ohne Zorn und Zank. Alle Aggression solltest du beiseite lassen, wenn du betest. Und du hast bestimmt schon erlebt, wie du ein Gebet im Streit nicht mit der richtigen Herzenshaltung an Gott gerichtet hast. Dann habe ich noch eine Stelle mitgebracht. Das steht in Lukas 18. Lukas 18, die Verse 9 bis 14. Er sagte aber zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein, und verachteten die anderen dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Hier haben wir übrigens auch ein Beispiel, wie er gebetet hat. Der hat einfach gebetet, indem er an seine Brust geschlagen hat. Ein Beispiel für deinen Alltag. Wie ist es, wenn du damals, muss man ja sagen, im Restaurant gegessen hast oder in der Kantine auf der Arbeit? Hast du dir gedacht, ich will ja nicht so ein Pharisäer sein und so fromm tun? Wenn ich jetzt bete, dann, was werden die Leute von mir denken? So ein frommer Spinner? Oder hast du eher gedacht, mir ist es wichtig, einfach meinem Gott jetzt für dieses leckere Essen zu danken? Was andere denken, wenn ich bete, braucht mich nicht zu stören. Ich denke, diese beiden Seiten kommen immer wieder in unseren Überlegungen durch. Natürlich will man keine Show machen und das sollte Beten auch nicht sein. Beten ist nie eine Show. Es ist ein Gespräch mit unserem uns liebenden Vater, zu dem wir durch Jesus beten dürfen. Ein Geschenk, von dem ich noch viel zu wenig Gebrauch mache. Lass uns ein inneres Verlangen anstreben, aus tiefstem Herzen Gott in allen unseren Dingen unser Herz auszuschütten und die Verbindung zu ihm zu suchen. Ja, ich denke, das ist auch in den anderen beiden Vorträgen deutlich geworden, dass wir uns eben ausrichten. Also man kann das natürlich so tun oder in anderer Weise, aber vor allem das Herz ist gemeint, ne? Dass man sich ausrichtet auf Gott, immer wieder die Nähe sucht und das davon eben Gebrauch macht. Amen.